Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Wir möchten auf die Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York schauen. Die läuft ja schon eine Weile, geht jetzt weiter und es geht um nichts weniger als die Weltordnung, die da verhandelt wird. Bundeskanzler Olaf Scholz hat in seiner Rede vor der UN-Vollversammlung klar gemacht, dass er eine neue Weltordnung tatsächlich auch schon sieht. Er plädiert dafür, nicht mehr die bisherigen Machtblöcke West und Ost zu unterscheiden, sondern das als multipolare Welt, so formuliert er das, auf Augenhöhe zu sehen. Und da vertritt er eben genau nicht die Auffassung und sagt das auch ganz klar, dass kleinere Länder, so formuliert er es, der Hinterhof größerer Länder seien.
Wir alle, fast alle, wollen, dass Gewalt als Mittel der Politik geächtet bleibt. Wir alle haben ein Interesse daran, dass die Souveränität, die territoriale Unversehrtheit und die politische Unabhängigkeit unserer Länder geachtet wird. Und wir alle sollten wissen, was dies voraussetzt. Nämlich, dass wir diese Rechte auch anderen zugestehen. Diese goldenen Regeln sind universell. Auch wenn viele von uns noch nicht mit am Tisch saßen, als die UN-Charta 1945 verabschiedet wurde.
Ja, das sind warme Worte, aber ich bin ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, ob das das ist, worauf die kleineren Länder, die eben oft immer noch nicht auf Augenhöhe behandelt werden, auch behandelt worden sind lange Zeit, das jetzt zum Anlass nehmen und sagen, oh, die guten Deals, die wir mit China zum Beispiel jetzt schon haben, die lassen wir dann jetzt mal sein. Wie sehen Sie das, Albrecht von Lucke?
Nein, in dem Punkt haben Sie völlig recht. Es ist ein großes Buhlen um das, was wir früher einmal Dritte Welt genannt haben, was heute als globaler Süden firmiert. Und das wird auch der Situation vollkommen anders und richtigerweise gerecht. Denn das ist der Befund auch dieser gesamten UN-Vollversammlung. Die alte Weltordnung, erste Welt, übrigens interessanterweise die drei Staaten, die eigentlich klassischerweise schon die neue Welt waren, die Vereinigten Staaten, die große Macht des 20. Jahrhunderts, aber daneben Großbritannien, Frankreich als die beiden Mächte des alten Europas, eigentlich des 19. Jahrhunderts, dieser Westen, und das macht übrigens auch diese UN-Vollversammlung fast schon zu einem tragischen Ereignis, tritt nur noch in Person eines ziemlich hinfälligen US-Präsidenten an, bei dem man jedes Mal Sorge haben muss, dass er die Rede noch zu Ende bringt. Eine Tragik sondergleichen, wenn wir uns bewusst machen, dass im nächsten Jahr, im Herbst 2024, die vielleicht entscheidende Wahl dieses Jahrhunderts oder jedenfalls dieses Jahrzehnts ansteht, nämlich die Frage, ob Donald Trump wiederkommt und offensichtlich die Vereinigten Staaten, dieses viel Millionenvolk, nicht in der Lage ist, einen jüngeren, vitaleren Präsidenten aufzubieten. Und daneben, und das ist so dramatisch, sind die beiden alten westlichen UN-Sicherheitsratsmächte, Großbritannien, Frankreich überhaupt nicht bei dieser UN-Vollversammlung vertreten. Das ist schon ein Drama und eine, ich finde, auch eine ungeheure Missachtung, wenn wir uns bewusst machen, Macron, der übrigens das Dilemma hatte, dass er den Mann, den er jetzt empfängt, nämlich den britischen König Charles, nicht empfangen konnte, weil er zu Hause Straßenschlachten wegen seines Rentengesetzes hatte. Das holt er jetzt nach und schwänzt dafür die UN-Vollversammlung. Ein ungeheurer Eklat und das Gleiche macht der neue britische Präsident Sunak. Das heißt, wir haben gewissermaßen die alten Mächte des 19. Jahrhunderts gar nicht mehr vertreten. Wir haben eine ziemlich hinfällige neue, alt-neue Weltmacht USA und die zwei anderen Mächte des Sicherheitsrates, China und Russland, schwänzen ihrerseits. Das heißt, wir haben zwar einen neuen, ich würde sogar sagen, ja nicht nur kalten, sondern in Teilen heißen Krieg in der Ukraine, aber die alte Konfiguration erster, zweiter, dritter Welt ist erledigt. Da hat Olaf Scholz völlig recht und alle buhlen jetzt um die gar nicht mehr kleinen Staaten, nämlich die Drittweltstaaten, die jemals, die alle ziemliche Millionenvölker sind und jetzt auch mit starken Forderungen auftreten. Unter anderem immer wieder Präsident Lula von Brasilien, der sagt, wir wollen unseren Teil vom Kuchen, wir wollen endlich unsere Rechte berücksichtigt haben und das geht natürlich auch zentral gegen die westliche Dominanz.
Ich weiß gar nicht, ob ich es unbedingt Buhlen nennen würde. Klar, auch Deutschland hat Interessen, auch zum Beispiel in verschiedenen Ländern Afrikas, Stichwort Wasserstoff zum Beispiel. Aber das ist ja vielleicht auch Ausdruck dessen, dass da wirklich auch jetzt sich was verschiebt und es anerkannt wird. Also ich fand schon interessant in der Rede von Olaf Scholz, dass Deutschland ja lange einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat wollte, also in dem Gremium, das wirklich rechtlich was reißen kann sozusagen in diesem Format. Und das ist eine Forderung, von der hat Olaf Scholz in seiner Rede letztes Jahr noch Gebrauch gemacht. Die hat er dieses Jahr nicht mehr erwähnt. Das heißt, für mich ist das schon so ein Zeichen, dass er jetzt die Energie auch schon ernsthaft für andere Fragen nutzt.
Ja, und ich würde eben tatsächlich sagen, für das Buhlen um die Staaten, wenn Sie nur daran denken, wie er letztlich seine Teilnahme an den großen Gipfeln des letzten Jahres ausgebaut hat. Immer in dem Bemühen darum, jene Staaten heranzuziehen, bei denen er sah, dass sie keineswegs sich, und das war ja die Hoffnung nach dem Beginn des Ukraine, sich zwangsläufig für den Westen entscheiden. Er musste feststellen, ob es Südafrika ist, aus alter Tradition Verbundenheit gegenüber Russland, dass man sich keinesfalls von Russland distanziert. Dass es Brasilien war, andere Staaten, Argentinien, viele, viele andere. Diese Staaten, Indonesien, auch des asiatischen Raums, hat er immer wieder eingeladen, um auf die Weise deutlich zu machen, wir müssen auf euch Wert legen, wir stellen euch als wichtige Nation heraus und wir, das würde ich schon ein Buhlen nennen, und eine Einsicht, und das kommt, in die Notwendigkeit, dass man das Hoffen darauf, dass Deutschland jetzt einen Sicherheitsratsplatz bekommen könnte, dauerhafter Art, aufgeben muss, weil das natürlich eigentlich völlige abwegige Forderung ist. Man muss sich vorstellen, ganz Afrika hat keinen Platz, ist aber ein Kontinent allein zahlenmäßig durchaus weiter im Kommen. Und auch eine Nation wie Indien hat keinen Platz im Sicherheit. Das heißt, und es wird übrigens auch keinen kriegen, weil China alles dagegen tun wird, um es zu verhindern. Das heißt, diese Forderung einer Erweiterung wird sowieso an den alten Weltsicherheitsratskräften scheitern. Und da hat Scholz zu Recht gesagt, das geben wir auf und machen vielmehr deutlich, und das ist der springende Punkt, wir machen deutlich, dass wir auf vielen Feldern so die Positionierung, einen großen Anteil und einen großen Willen zu den Vereinten Nationen haben. Es ist ja auch bemerkenswert, auch Annalena Baerbock ist dabei. Also gewissermaßen die erste Kraft der Kanzler, aber auch die erste Kraft der Außenpolitik. Beide Kräfte, das ist schon ziemlich singulär auf dieser UN-Vollversammlung. Und insofern wird deutlich gemacht, wir haben ein Interesse an euren Anliegen, Klimaschutz, aber auch Entwicklungshilfe. Das ist die Botschaft und das ist schon ein Buhlen.
Vielleicht gleicht Annalena Baerbock ja dann auch den fehlenden Macron aus oder so. Ich habe hier jetzt gerade mal mit einem Auge in den Chat geschaut. Wir haben ja heute offenes Studio und Sie können live hier Ihren Senf dazu geben, Ihre Meinung kundtun. Und unser Gast Karl-Heinz K., unser Hörer, schreibt zur Frage, wie wichtig denn eigentlich die Vereinten Nationen überhaupt sind und auch dieses Verfolgen dessen, was da passiert. Er schreibt, ja, das ist wie immer dialektisch. Je mehr wir die UN totsprechen, umso unbedeutender wird sie werden. Es gilt, um ihre Bedeutung stetig zu kämpfen und wichtige Entscheidungsanträge dort vorzulegen. Zustimmung, Albrecht von Lucke?
Ja, absolut. Dies Totsagen der Vereinten Nationen ist ganz fatal und deswegen halte ich ja auch das Nicht-Präsentsein von 4 der 5 ständigen Sicherheitsratmitglieder für fatal. Wir müssen uns bewusst machen, was die Tradition dieser Vereinten Nationen gewesen ist. Es ist die Institution, beginnend mit dem Völkerbund, die große Hoffnung barg, nicht nur, dass man jetzt eine klimagerechte Welt hat, sondern dass man zunächst einmal den Frieden bewahrt. Das war die Hauptbotschaft der Vereinten Nationen. Und wenn wir uns bewusst machen, dass das ja immerhin nach 1949 einigermaßen leidlich gelungen ist, also nach 45, nach Gründung der Vereinten Nationen, bei vielen Kriegen, die stattgefunden haben, aber spätestens Anfang der 60er Jahre, und ich habe gerade das Vergnügen für die aktuelle Ausgabe meiner Zeitschrift der Blätter für deutsche und internationale Politik, eine alte Rede von Kennedy von Anfang der 60er Jahre nochmal herausgeholt zu haben. Wenn man das liest, mit welchem Pathos...
Vor der UN-Generalversammlung?
Vor der UN-Generalversammlung, 63, eine ganz kurze Zeit vor seinem Tod, ist ein ungeheures Dokument, weil dahinter der große Wille steckt, genau in Anerkenntnis der Tatsache, dass man sich in einer großen Wettbewerbssituation mit der Sowjetunion befindet, dass man aber diese Situation zu einer Friedenssituation umwenden muss. Man muss den Wettbewerb zulassen. Genau die Parallele übrigens zu der Situation heute zwischen USA und China mit der ungeheuren Gefährlichkeit einer Auseinandersetzung kriegerischer Art im Südpazifik bzw. in Ostasien. Man muss, so Kennedy, diese Situation akzeptieren als eine Situation des Wettbewerbs der Systeme, aber alles dafür tun, dass man auf dem Wege von Abrüstung und Verständigung weiterkommt. Und das ist ein Ziel, was immerhin, man muss es leider auch sagen, bis 89, dann kam der Kosovo-Krieg, Ende der 90er Jahre, aber dann vor allem, und das ist das Drama, eigentlich erst richtig gescheitert ist mit den verheerenden Kriegen des Westens, also der Vereinigten Staaten und der, man muss es sagen, neuen Europäer, das waren jetzt die Staaten, die alle so hart unter Russland leiden, Polen, andere Staaten. Erst der Krieg im Irak, dann Libyen, dann Syrien, hat maßgeblich dazu beigetragen, dass der Süden dem westlichen Versprechen keinen Glauben mehr schenkt. Deswegen ist auch das Wort von Joe Biden, der jetzt sagte, our future is bound to yours. Also unsere Zukunft ist mit ihrer verbunden. Das kommt bei vielen Staaten des Südens, trägt einen ungeheuren fatalen Beigeschmack, weil sie erlebt haben, dass auch der Westen seinen Versprechungen, Frieden zu schaffen auf Basis der Vereinten Nationen, nicht gerecht geworden ist. Deswegen beginnt eigentlich die Tragik 2003 mit dem Krieg gegen den Irak. Und das ist eine Situation, unter der heute noch die Vereinten Nationen massiv leiden.
Jetzt habe ich bei Ihnen trotz dieser ein bisschen niederschmetternden Analyse rausgehört, dass Sie dieses Podium nach wie vor für wichtig halten. Wir haben hier einen Hörer, der sieht es anders, der sagt, die Vollversammlung ist das größte Podium, das wahrscheinlich kurz vor dem Aus der eigenen Wirksamkeit steht. Und zwar wegen, er nennt ein paar Punkte, Gesprächsverweigerung, Kontaktabbrüche und neuer Allianzen.
Ja, das ist ja alles richtig. Man darf bloß nicht den großen Fehler begehen von einem desaströsen Zustand einer Weltorganisation. Und wir haben nur diese. Das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Wir haben die Vereinten Nationen, übrigens auch die einzige Institution, die versucht, wenn auch so ungeheuer mangelhaft, einen Klimawandel doch zu begrenzen. Wir haben nur sie. Und man darf den Fehler nicht machen, etwas zu zerschlagen, wofür man keine Alternative hat. Deswegen halte ich so unbedingt daran fest. Und auch das sei an dieser Stelle erwähnt, als vor 50 Jahren die Bundesrepublik im Jahre 73 das erste Mal überhaupt teilnehmen durfte und die große Rede von Willy Brandt vor den Vereinten Nationen stattfand, war immer schon der Impetus, wir brauchen so etwas wie eine Weltinnenpolitik. Das ist die große Linie, die sich von Immanuel Kant und der Idee eines Friedens der Nationen spinnt bis eigentlich heute. Und die Dramatik wäre es, wenn wir heute in einer Situation, wo wir friedensbedürftiger sind denn je, auch bei einer Situation, wo atomare Rüstung wieder explodiert, wenn wir jetzt letztlich auf diese Institution verzichten. Ich bin sogar der Meinung, und das ist übrigens auch eine Intonation, die bei sowohl Scholz auch ein Stück weit bei den Positionen von Baerbock durchklingt. Man muss eher versuchen, ein Stück weit auf dem Wege der UN-Vollversammlung den handlungsunfähigen und handlungsunwilligen Weltsicherheitsrat, also die 5 ständigen Mitglieder, eher zu überbieten, also beziehungsweise es ist nach wie vor möglich, eine Alternative zu sein, beziehungsweise die UN-Vollversammlung muss sich eigentlich stärken, um gegen diesen so versagenden Weltsicherheitsrat stärker aufzutreten. Das müsste die Devise sein und dafür gibt es gewisse Möglichkeiten.
Der Publizist Albrecht von Lucke hier bei uns zu Gast im Deutschlandfunk Kultur.